Panic to Purpose. Wir, Rebecca und Vanessa, holen die Psychotherapie aus der Tabuzone. Wir sprechen offen über Therapie, Traumata und mehr, teilen unsere Erfahrungen und laden Experten ein. Begleite uns auf unserer ehrlichen Reise, kein Filter und keine Zurückhaltung.
Kurze Erinnerung, bevor es losgeht. Wir sind keine ausgebildeten Psychologen, Ärzte oder Fachleute. Unser Podcast bietet einen Ort für offene Gespräche und persönliche Erfahrungen, ist jedoch kein Ersatz für professionelle medizinische Beratung. Wenn du Unterstützung brauchst, zögere nicht, Hilfe bei qualifizierten Fachleuten zu suchen.
Zu Risiken und Nebenwirkungen frage deine Ärztin, deinen Arzt oder lies die Shownotes.
Hallo Vanni.
Hallöchen.
Es ist heute mal wieder soweit. Wir teilen uns ein Mikrofon.
Genau, und wir hoffen natürlich, dass unsere Qualität nicht darunter leidet, aber wir sind wieder zu dritt.
Juhu!
Und heute haben wir auch ein spannendes Thema dabei, wie immer, ne?
Ich wollte gerade schon sagen, alle Themen bei uns sind spannend und ich glaube, wir haben auch nie ein anderes Intro. Also wir stellen immer unsere Themen als spannend vor, aber sie sind es auch einfach.
Ich sag immer spannend, das ist mein Standardspruch, aber heute tatsächlich ein Thema, was mal komplett so rausfällt aus dem, was wir sonst so behandeln, weil es ein bisschen härter ist, würde ich sagen. Also es geht nämlich heute um das Thema Borderline und daher sprechen wir nämlich heute auch um Selbstverletzungen und einfach Themen, die ein bisschen härter sind. Das heißt, wenn ihr das nicht gut hören könnt, dann skippt am besten diese Folge nur schon mal vorab als Triggerwarnung.
Ja, und wie du schon angekündigt hast, wir sind heute zu dritt. Marie ist heute nämlich dabei und Marie interviewen wir zu dem Thema. Ich bin jetzt tatsächlich wirklich auch gespannt, wie unser heutiges Interview werden wird.
Genau, denn heute wollen wir nicht über die Krankheit an sich sprechen und uns diese anschauen, sondern darüber reden, wie Betroffene in dem Umfeld quasi damit umgehen und darunter leiden. Also das heißt, wie gehen diese mit dieser Krankheit um und mit dem impulsiven Verhalten, starken Stimmungsschwankungen und der Angst, dass die geliebte Person sich eben auch eventuell was antun könnte. Und hierzu auch nochmal kurz zur Definition, was Borderline überhaupt ist. Und zwar ist die Borderline-Persönlichkeitsstörung eine psychiatrische Erkrankung, die durch extreme emotionale Instabilität, starke innere Anspannung und impulsives Verhalten gekennzeichnet ist. Betroffene erleben intensive Stimmungsschwankungen, fühlen sich oft leer und haben Schwierigkeiten, ihre Gefühle zu kontrollieren. Dies kann zu Selbstverletzungen oder riskanten Verhalten führen. In Beziehungen schwanken sie zwischen dem Bedürfnis nach Nähe und der Angst vor Verlassenwerden. Der Begriff Borderline stammt aus der Psychoanalyse, da die Störung früher zwischen neurotischen und psychotischen Erkrankungen eingeordnet wurde. Und etwa 3% der Bevölkerung sind davon betroffen.
Ja, bevor wir auch unseren Gast gleich noch mit dazu holen, haben wir auch noch die Symptome dafür recherchiert. Und ja, ich bin auch gespannt, Marie, ob du dann tatsächlich auch unsere Symptome und all das, was wir gerade im Intro schon gesagt haben, bestätigst oder wie du dann auch berichtest, wie du damit umgehst. Die Borderline-Persönlichkeitsstörung ist durch emotionale Instabilität, eine gestörte Selbstwahrnehmung und impulsives Verhalten gekennzeichnet. Typische Symptome sind eben eine starke Angst vorm Verlassenwerden, also so wie du es schon gesagt hast, Vanni, die Selbstverletzung zur Spannungsregulation oder auch selbstschädigendes Verhalten wie Drogenmissbrauch. Auch Suizidgedanken oder auch Versuche gehören dazu. Extreme Stimmungsschwankungen und ein anhaltendes Gefühl der inneren Leere. Und ich meine, das ist jetzt hier schon eine Menge an Symptomen und die treffen natürlich auch nicht bei jedem Betroffenen zu. Aber ich finde, es ist echt schon super viel. Und ich meine, wir hatten ja jetzt auch schon andere Themen in unseren Folgen. Und auch da waren ja zum Teil diese Symptome Teil dessen. Deswegen finde ich es jetzt auch richtig interessant, sich einfach mal wirklich diese Erkrankung Borderline anzugucken und da halt wirklich zu schauen, was ist da jetzt auch der Unterschied von den Themen, die wir ja auch schon behandelt haben.
Und eben mal ganz spannend zu sehen, wie sich eben Betroffene in dem Umfeld fühlen. Und deswegen, hallo Marie.
Hallo zusammen.
Du kannst ja gerne erstmal anfangen und starten und erstmal kurz erzählen, wie du mit dem Thema Borderline überhaupt in Berührung gekommen bist.
Genau, also für mich war das eigentlich immer was ganz Normales, dadurch, dass das ein Familienmitglied hat, aber auch sonst im Umfeld durch Freunde, die betroffen sind. Ich kenne das nicht anders, ich kenne das nur so, auch so aufzuwachsen und das mitzuerleben.
Wurde das in deiner Kindheit dann quasi auch so kommuniziert, dass man irgendwie gesagt hat, das Familienmitglied hat das jetzt? Oder hast du das einfach wirklich so wahrgenommen, wie es halt war und wie die gewissen Symptome sich dann geäußert haben?
Es wurde keine Diagnose gestellt, also es war nicht bekannt. Was ich nur mitbekommen habe, ist eben das Verhalten und auch die Stimmung in der ganzen Familie. Also was quasi, was das mit der ganzen Familie auch macht, dass eben eine Person das halt hat.
Und war aber zu dem Zeitpunkt, wenn du dich irgendwie noch dran erinnern kannst, weil du hast ja gesagt, das war schon immer so und auch also in der frühesten Kindheit, hattest du das Gefühl, dass das Umfeld bei dir, das davon auch betroffen ist, so ein bisschen sensibilisiert ist dafür, auch ohne Diagnose? Also, dass man da schon wusste, okay, irgendwie mit der Person ist was anders und wir müssen mit der Person anders umgehen oder auch gar nicht?
Ja, teilweise. Also, ich glaube, das hat eine gewisse Hilflosigkeit, also zu einer Hilflosigkeit einfach geführt in der Familie. Also es klingt ein bisschen harsch, wenn man sagt, das haben alle so darum getanzt, aber es wurde schon sehr viel Sensibilität aufgebracht. Und was ich halt auch bemerkt habe, ist, dass irgendwann eine gewisse Ermüdung stattgefunden hat von den einzelnen Familienmitgliedern, weil es einfach ein Dauerthema ist und auch nicht bekannt war, wir ja auch keine Unterstützung hatten, wie man denn damit jetzt dann wirklich umgehen sollte. Aber also bei mir hatte das damals auch dazu geführt, dass ich mich eben dafür sehr stark verantwortlich gefühlt habe.
Und wie hat sich das denn eigentlich geäußert genau? Also wir hatten ja am Anfang schon durch die Definition so ein paar Symptome genannt, aber kannst du das so bestätigen oder was würdest du aus deiner Erfahrung sagen, war vielleicht extrem an der Situation, dass du sagst quasi, man musste wirklich aufpassen, also alle Beteiligten?
Ja, auf jedes Wort teilweise und dass eine extreme Schwankung stattgefunden hat, also sowohl emotional als auch wie die Person dich wahrnimmt. Mhm. Also dass du von hochjauchzend auf ja Teufel oder Feind, also von bester Freund zu schlimmster Feind innerhalb von 30 Sekunden werden kannst. Und das Bild wird dann auch immer bespielt, alles wird interpretiert in die Richtung. Und da merkt man halt auch den fehlenden Realitätsbezug. Also das ist schon gravierend auf jeden Fall gewesen. Mhm. Und ansonsten, was man mitbekommen hat, war auch oft das selbstverletzende Verhalten. Also nicht alle ritzen sich ja. Manche, weiß ich nicht, tun sich anders weh, schlagen sich oder andere haben Essstörungen. Also das kann sich unterschiedlich äußern, habe ich auch miterlebt.
Aber ich finde es ganz interessant, weil zum Beispiel, ich glaube auch in meiner Teenagerzeit gab es dann viele Filme oder auch Bücher, wo es zum Teil über Borderline ging, auch selbstverletzendes Verhalten. Und es war immer, also Ritzen. Und ich dachte immer, dass sie, also in den Filmen, das sehr, sehr, sehr verheimlichen. Also, dass es wirklich gar keiner merkt. War das bei dir im Umfeld dann so offensichtlich, dass du sagst, du hast das gemerkt? Oder war es halt unabsichtlich offensichtlich?
Also dadurch, dass es kein Ritzen war, sondern eher so eine Art Tobsuchtsanfall. Und extreme Wut und extremer Hass, entweder gegen sich selbst oder gegen andere gerichtet, was sich dann aber auch gegen sich geäußert hat, also sich selbst geschlagen oder ja, einfach sich selbst wehgetan, aber eben nicht mit einer Klinge, sondern mit den Fäusten oder ja, Gegenständen.
Ja. Aber was hat es dann für dich bedeutet, also für dich und dein Verhalten?
Sehr früh eigentlich, dass ich die Verantwortung dafür übernommen habe, also dass ja, ich versucht habe, zu besänftigen, zu vermitteln, ganz viel auch Streitschlichter gespielt habe in der Familie, auch unter den Betroffenen. Ich hatte immer relativ viel Verständnis für das Verhalten, weil ich gemerkt habe, dass das nicht aus einer Bösartigkeit herauskommt oder dass das, ja, dass da was anderes hintersteckt. Also das hat man auf jeden Fall gemerkt, dass der Mensch sich nicht dafür entscheidet, sich so zu verhalten, dass er auch eine gewisse Hilflosigkeit mitschwingt. Und mir hat das immer sehr, sehr leid getan und deswegen habe ich versucht zu helfen und habe da eben für die Person, aber auch die Stimmung innerhalb der Familie die Verantwortung übernommen. Und das wurde auch so angenommen.
Also hattest du dann das Gefühl, dass du teilweise was auch richtig machen konntest quasi in der Situation?
Ja, genau. Ja, also durch das Vermitteln, dadurch, dass sich die Stimmung entspannt hat, und die Person entspannt hat und die anderen, die Beteiligten ebenfalls, habe ich eben schon gemerkt, okay, durch meinen sensiblen Umgang kann ich schon dazu beitragen, auch relativ viel dazu beitragen, dass so eine Situation weniger auftritt oder zumindest die Nachwirkungen nicht so schlimm sind.
Aber ab welchem Alter, also deinem eigenen Alter, würdest du sagen, hast du diese Erkenntnis dann gehabt?
Früh. Also unbewusst, Sicherheit schon häufiger. So meine Rolle war eher, also war die immer die Vermittelnde, schon immer. Und das hat sich auch nicht geändert bis heute. Aber so richtig bewusst wurde es mir mit, kann man gar nicht so sagen. Also manchmal wurde ich teilweise auch hingeschickt, um eben Dinge zu klären. Mhm. Also das wurde quasi mir bewusst gemacht. Meine eigene Erkenntnis kam mit 8 oder so in den Dreh.
Ach krass. Weil wie du ja sagst, für dich war das ja eigentlich eine normale Situation.
Genau, ja. Ja, aber ich habe schon gemerkt, dass es einen Unterschied gibt. Also dass ich mit, dadurch, dass ich sensibel bin, ist immer blöd, wenn man das selbst von sich behauptet. Aber ja. Es ist, ich weiß nicht, wie ich es anders darstellen soll.
Ja, du bist aber empfänglicher für so Emotionen wahrscheinlich. Also merkst es halt bei anderen mehr. Und es gibt ja so Leute, die können das ganz gut. Ja. Und ja, ist dann halt auch ein bisschen, also für einen, glaube ich, selbst schwieriger. Mhm. Aber es gibt dann halt auch Leute, die merken es halt gar nicht.
Ja.
Weil ich finde, eigentlich ist es eine sehr positive Eigenschaft, wenn du das von anderen merkst, weil du ja dann viel mehr Empathie zeigen kannst, oder?
Ja, genau. Aber es ist halt auch belastend. Also, wenn man dann, gerade wenn es ein Familienmitglied ist, dann ist es halt schwierig, eine Grenze zu ziehen.
Ja. Wir haben jetzt schon ein paar Mal auch Diagnose, Nicht-Diagnose gesagt und du hast ja gesagt, klar, in dem Status auch, wo du noch ein Kind warst, war das auch noch nicht irgendwie diagnostiziert in deinem Umfeld. Gab es aber den Punkt, dass tatsächlich irgendwann die Diagnose kam oder nicht? Und wie war das für dich? Also wie war der Punkt, als du davon erfahren hast, wenn es eine offizielle Diagnose gab?
Also die gab es, aber da war ich, glaube ich, schon 18 und das war für mich nichts, gar nichts Neues. Also das hatte ich schon dreimal abgehakt, dass das sein muss, weil ich ja in der Zeit auch ganz viele andere Personen kennengelernt habe und auch tiefe Freundschaften hatte und auch immer gemerkt habe, da ist einfach, es gibt einen Unterschied und auch die Wahrnehmung der Person ist anders. Und wenn man sich hineinversetzen kann in die Person, dann merkt man das eigentlich relativ schnell. Also ich merke das auch bei anderen Auffälligkeiten, sage ich mal.
Also war es für dich doch schon auch eher befreiend, weil man vielleicht dann auch gehofft hat, dass der Person im Umfeld auch irgendwie geholfen werden kann und es vielleicht auch andere mehr verstehen?
Erleichtert war ich, als die Person sich Therapie gesucht hatte und die auch gewirkt hat. Als man es schon wusste, dann wurde eigentlich, wurde nicht verständnisvoll damit umgegangen, eher das Gegenteil.
Okay, krass.
Wie findest du, könnte man dafür Verständnis schaffen?
Indem man vielleicht sich weniger selbst in den Mittelpunkt drückt und in der Beziehung, also das ist eine Frage von Empathie. Und ich habe oft das Gefühl, wenn man ein bisschen empathisch ist und ein Verständnis aufbringen kann für den anderen, indem man sich eben hineinversetzt oder indem man vielleicht auch mit der Person über die Probleme spricht, also quasi die Person nicht damit alleine lässt, auch wenn es vielleicht in dem Moment verletzend ist. Es gibt ja auch noch einen Moment davor und auch noch einen Moment danach und dann sind Personen dafür empfänglich. Ich kann mir das nicht anders vorstellen. Und wenn man daran arbeiten möchte gemeinsam oder zumindest Grenzen äußert oder gewisse Begriffe festmacht und dann sagt man, wenn ich das sage, dann ist es mir gerade zu viel, dann gehe ich, dann verlasse ich den Raum, nimm das bitte nicht persönlich. Das kann man ja alles abklären. Aber dafür brauchst halt erstmal die Augenhöhe, nicht ein Verurteilen und es braucht eben auch den Willen und das Interesse.
Aber das mit dem Begriff sagen zum Beispiel wäre jetzt für die Person, die betroffen ist, also für die Erkrankte oder den Erkrankten oder für die Person, die dabei ist?
Für die Person, die erkrankt ist.
Also die Person müsste sagen, wenn ich, oder weißt
andersrum.
Du?
Andersrum, also, ne? Genau. Okay.
Also du als Umfeld, sag ich mal, müsstest dann sagen, ich sag jetzt das Wort.
Ja.
Und damit weißt du Bescheid, dass ich dann rausgehe aus der Situation, weil es mir zu viel ist.
Ja.
Ah ja, okay. Und du hast ja auch schon gesagt, es schwankt zwischen Freund und Feind.
Ja, genau.
Und das ist natürlich super schwierig, das nicht auf sich selbst zu beziehen.
Ja.
Dass du dann vor allem in so einem engen Umfeld, weil man ja wahrscheinlich dann, wenn man die Person nicht gut kennt, klar direkt sagen kann, nee, ich will nichts mit dir zu tun haben. Was ja wahrscheinlich leider sehr oft der Fall ist bei Borderline-Erkrankten, dass denen das so geht, denke ich mal.
Ja. Und es ist auch so, dass, also Borderline habe ich zumindest auch schon miterlebt, dass sich das stabilisiert oder man sagt herauswächst. Dafür braucht es aber eben eine sichere Bindung. Also ich kenne das so, dass Borderline, das ist das, was eben meine Erfahrung ist, dass der Grund dafür eine wahnsinnig unsichere Beziehung zu den Erwachsenen, also zu den Eltern, zu der Bezugsperson ist. Da wahrscheinlich, weiß nicht, Vernachlässigung vorgeherrscht hat. Also die Beziehung ist einfach nicht gut. Und wenn man das nachholen kann, dann wirkt sich das auch auf die Erkrankung aus natürlich. Also man kann das etwas beheben.
Und ohne dass wir jetzt natürlich alle medizinisch bewandert sind, ich bin jetzt auch ganz ehrlich, da kenne ich mich bei Borderline zu wenig aus, gibt es da trotzdem wie bei anderen Erkrankungen auch so ein chemisches Ungleichgewicht, also körperlicher Natur, und es gibt auch Medikamente? Oder ist es wirklich rein, wie du sagst, auf Vernachlässigung im früheren Kindesalter oder was weiß ich, zurückzuführen und kann gar nicht mit Medikamenten irgendwie auch behoben werden oder unterstützt werden?
Doch, es kann schon unterstützt werden, weil damit ja auch immer Begleiterkrankungen einhergehen. Der Hintergrund ist eben dadurch, dass man so ein großes Hoch und so ein großes Tief jedes Mal erlebt, kann man natürlich medikamentös dahin gegenwirken, indem man das abnimmt. Das ist dann ein sedierendes Medikament. Dadurch erleben die Betroffenen aber auch nicht mehr so viel. Und je nachdem was, also sprich, es sind Antidepressiva teilweise auch. Ja, also es ist das Umfeld, du hattest ja gefragt, es war Vernachlässigung in der Kindheit, aber gibt es da auch biochemisch, passiert da irgendwas? Das wirkt halt miteinander. Also das Umfeld richtet das aus.
Ja. Nur kurze Nebeninfo, die ich auch mal schnell nachgeschaut habe, weil es tatsächlich mir auch nicht so klar war, ob Borderline eben auch genetisch zum Teil bedingt sein kann. Und zwar ist die genaue Ursache der Borderline-Störung nicht vollständig geklärt, aber es gibt Hinweise auf eine genetische Veranlagung. Und Studien zeigen, dass Borderline in Familien gehäuft vorkommt, was auf eine genetische Komponente hindeutet. Allerdings spielen auch Umweltfaktoren wie Traumata, Missbrauch oder instabile Beziehungen eine große Rolle. Wie du vorhin gesagt hast, was natürlich das dann verstärken kann und nicht dazu führt, dass es vielleicht besser wird in deinem Lebensverlauf. Und ist also meist eine Mischung aus diesen ganzen Faktoren.
Ja.
Ich habe noch eine Frage, und zwar, was ich ganz interessant fände, so, kannst du uns vielleicht durch so eine Situation führen, bei der du dabei warst, wo du irgendwie da standest und das genau miterlebt hast? Also wie sind da wirklich solche Tobsuchtsanfälle etc. oder auch ein anderes Beispiel, dass man sich so ein bisschen vorstellen kann, wie läuft denn das ab, so die Situation?
Genau, also ein Beispiel wäre, weiß ich nicht, die Person hat einen schlechten Tag auf der Arbeit und dann kommt die Person nach Hause und wird erstmal die Küche demoliert oder die Möbel demoliert und ja, kann sich gar nicht mehr beruhigen.
Aber in so einer Situation lässt man die Person dann einfach machen?
Ja, ich würde nicht dazwischen gehen.
Okay.
Genau, also ich kenne das nicht, dass man deswegen dann verletzt wird oder so, aber man gerät eben dazwischen. Und das ist jetzt, macht's nicht besser und hilft nicht, die Situation zu entschärfen. Genau, und eine andere Situation, die mir noch eingefallen ist, dass, weiß nicht, wir waren im Auto, mussten tanken, sind zur Tankstelle gefahren und scheinbar beim Bezahlen, das hat nicht ganz funktioniert. Eine Person wurde da, weiß ich nicht wahrgenommen oder der andere wurde vorgelassen, glaube ich. So war's und dann, anstatt das zu klären oder nachzufragen oder sich in die Line zu stellen, die Warteschlange zu stellen, ist die Person dann halt auf Toilette und hat irgendwie Toilettenpapier in das Waschbecken gestopft und den Wasserhahn angemacht, damit alles überläuft. Und ich wusste davon auch nichts.
Also das ist ja schon ein extremes Verhalten für so eine Situation. Also eigentlich für, sage ich jetzt mal, jemanden, der nicht an dem erkrankt ist, ein komplett unverhältnismäßiges Verhalten, ne? Weil du weißt ja gar nicht, hat die Kassiererin mich einfach nicht gesehen. Klar, Leute drängen sich immer vor und ist auch super nervig, aber dass man dann so reagiert, ist ja schon sehr, sehr extrem.
Genau, aber sowas war häufiger auf jeden Fall.
Und du hast ja auch gesagt, dass du jetzt von der letzten Situation das auch gar nicht so mitbekommen hattest. Aber bei den Momenten, wo du dann mal wirklich direkt dabei warst und halt, weiß ich nicht, so ein Tobsuchtsanfall war oder sonstiges, hattest du da auch generell das Gefühl, dann alles richtig zu machen in der Situation? Also so wie du sagst, du hältst dich dann raus? Oder ist es da auch schwer für dich irgendwie einen richtigen Umgang zu finden? Also gibt es dann auch eine allgemeingültige Regel, wo du weißt, okay, wenn die Situation so ist, dann mache ich eigentlich immer das? Oder sieht es auch immer ganz anders aus?
Also es ist total personenabhängig. Ich hatte ja schon vorher gesagt, dass bei mir das mehrere Personen haben im Umfeld.
Mhm.
Und bei jedem ist so ziemlich was anderes richtig. Da gibt es nicht wirklich eine goldene Regel. Aber man merkt schon bei den unterschiedlichen Charakteren, was am besten wirkt. Also wird dann es missverstanden, wenn man den Raum verlässt und dann explodiert die Person noch mehr und man hätte eigentlich einschreiten müssen, vielleicht die Person umarmen, damit sie sich beruhigt. Genau, also da kommt es wahnsinnig drauf an, was es, also ja, auf die Bedürfnisse des anderen. Wenn man es nicht antizipieren kann, weil man die Person vielleicht nicht ganz so gut kennt, dann würde ich mich immer entfernen, wenn, bei so einem Tobsuchtsanfall.
Mhm. Und gibt es so gewisse Situationen im Leben, die du mit der Person ja erlebt hast, wo du wirklich sagst, die sind besonders herausfordernd und ich würde mit der Person da und da zum Beispiel nie wieder hingehen, deswegen?
Ja, gibt's schon. Gerade weil das mit Grenzen schwierig ist oder auch der hohe Anspruch des anderen an mich ist teilweise relativ hoch und manchmal fehlen mir dann die Worte, das richtig, also das so zu deuten und so auszusprechen, dass der andere sich da nicht angegriffen fühlt. Deswegen meide ich dann Situationen. Also das sind manchmal Unternehmungen oder gewisse Menschen, mit denen ich dann mich nicht, also wir sind dann nicht mehr zu dritt oder zu viert, sondern wir sind dann zu zweit, so.
Also quasi so ein bisschen deine eigenen Spielregeln aufgestellt, damit es dann einfach mit den betroffenen Personen auch gut funktioniert.
Ja, genau.
Wie oft würdest du sagen, ist es vorgekommen, dass du das miterlebt hast? Natürlich, wenn du sagst Familienumfeld, bist du davon unmittelbar direkt betroffen. Aber würdest du wirklich sagen, das war täglich der Fall?
Ja, teilweise. Also teilweise täglich. Und natürlich, man wird älter und die Personen werden ja auch älter. Manchmal auch reifer, andere Erfahrungen. Aber je nachdem, auch wie belastend eben der Alltag ist, ist es teilweise auch bis heute noch täglich. Also auch mit den anderen Leuten in meinem Umfeld, das ist, es kommt immer auf die Drucksituation, die sonst noch herrscht, an.
Würdest du sagen, die Person ist aber fähig, alleine zu leben auch und ihr Leben alleine zu meistern? Weil du hast ja schon gesagt, es wurde Hilfe angenommen und auch gut angenommen, Therapie, auch Medikation etc. Aber würdest du sagen, die Menschen sind auch fähig, alleine dann zu leben und wirklich auch ein gutes Leben zu haben in dem Sinne?
Also glücklich zu sein, oder?
Ja. Ich sage jetzt mal Verständnis, glücklich ist ja auch immer, ne? Sehr abhängig, wer darüber redet oder was du definierst.
Also glückliches Leben im Sinne von, man führt einen gewissen Alltag und ist dabei aber zufrieden, hat vielleicht nicht die größten Herausforderungen, mal ist der Tag stressig, mal, weiß ich nicht, hat man einen Clinch mit jemandem, irgendeine Auseinandersetzung. Ja, kommt jetzt bei mir jetzt nicht unbedingt so oft vor, aber da würde ich sagen, das ist eher eingeschränkt möglich bei Betroffenen. Was ich halt mitbekomme, ist, dass sie schon relativ viel auch Unterstützung und Einfühlsamkeit brauchen und Verständnis brauchen. Und klar, wenn man als, weiß nicht, wenn man befreundet ist oder wenn man irgendwie, wenn es ein Cousin ist oder sonst irgendwie zu der Person steht, dann weiß man ja auch, was das mit sich bringt. Aber für jemanden Außenstehenden ist es, glaube ich, relativ überfordernd. Und ich kann mir auch, also das ist das, was ich eben gesehen habe, dass dieses Unverständnis dann teilweise die Betroffenen so aus der Fassung auch bringt. Also die Betroffenen nehmen teilweise Situationen, die ich ja auch miterlebe, gänzlich anders wahr.
Also dadurch entsteht so ein komplettes Missverständnis von, der Erkrankte denkt jetzt, dass du was gesagt oder gemacht hast aufgrund von irgendwas, was aber absolut nicht der Fall ist.
Genau, ja.
Und dadurch entsteht dann immer wieder Streitpotenzial und Situationen.
Ja, absolut. Mhm. Also das Wichtige da ist auf jeden Fall das Vertrauen. Und dann, also wenn man das Vertrauen nicht hat zu den Betroffenen, das ist das, was ich miterlebt habe, dann kann es von jetzt auf gleich halt super schlimm werden. Und dann wird auch jede Hilfe, die man anbietet, als schrecklich angesehen. Und das bringt halt, also die Hilfe bringt oder bewirkt dann das Gegenteil. Das ist halt das Problem. Das bekomme ich eben auch immer mal mit auf der Arbeit, dass das dann so ist.
Also auf der Arbeit, wo die Person arbeitet?
Genau, ja. Mhm.
Du hast jetzt gerade schon angesprochen, dass man das Vertrauen braucht, vor allem in der Beziehung zu einem Betroffenen. Kannst du das so ein bisschen spezifizieren? Also in was das Vertrauen?
Das Vertrauen, dass man den anderen nicht verurteilt, auch wenn gerade was nicht Schönes gesagt wurde oder nicht Schönes getan wurde und dass man trotzdem bei dem anderen bleibt, dass man den anderen nicht verlässt. Das ist das Wichtige. Also, dass man da bleibt, auch wenn es irgendwie schwierig wird. Und wenn die Person das immer mal und immer wieder gesehen hat und miterlebt hat, dass man loyal ist und dass man eben ja nicht verlässt, dann funktioniert das auch.
Mhm. Und würdest du sagen, dass dann vor allem auch in so einer Beziehung, egal ob das jetzt Partner, Familie oder sonst wer ist, also auch Arbeitskollegen, dass man dann eigentlich als Nicht-Betroffener, also die Person, die quasi nicht Borderline-Erkrankung hat, dass man auf gar keinen Fall nachtragend sein darf, weil das würde ja auch die Beziehung irgendwie total kitten, oder?
Ja, das ist, bin ich zum Glück nicht. Also das ist, bin vom Charakter überhaupt nicht nachtragend, deswegen kenne ich es nur so. Ich weiß aber auch von einer Situation, die mich wirklich verletzt hatte, da war das auch sehr, sehr schwierig, das dann nochmal anzusprechen. Also es ist, man ist schon teilweise auch sehr mit sich selbst alleine in so einer Beziehung, weil man viel auch mit sich auch ausmachen muss und auch trotzdem weiterhin Verständnis haben muss für den anderen.
Weil was würde zum Beispiel passieren, wenn du jetzt, wie du gesagt hast, mit der Situation, wo du dich wirklich sehr verletzt gefühlt hast, dann zu der Borderline-Erkrankten gehen würdest und sagen würdest, schau mal, das und das, was du gesagt oder getan hast, hat mich wirklich verletzt. Weil normal, sag ich mal, in Konfliktsituationen ist es ja der richtige Weg eigentlich.
Ja, kommt immer drauf an, wie man das anspricht. Also andere Personen in meinem Umfeld mit Borderline, da geht eben jeder anders mit so einem Thema um, mit dem, dass man Sachen nochmal auf den Tisch holt, um das zu klären. Manchmal wird es dankend angenommen und man kann das auch offen und ehrlich besprechen. Also ich würde so abschließen mit, es kommt immer auf den Ton an und darum, dass man eben die Augenhöhe bewahrt und dass man auf keinen Fall angreifend ist oder verurteilend. Also das ist immer ein, ich habe dich trotzdem lieb, aber da und das war jetzt nicht in Ordnung.
Und siehst du dann auch Besserung, wenn du es ansprichst? Also dass es dann wirklich auch nicht mehr so vorkommt?
Es kommt immer auf die andere Person an. Es kommt immer darauf an, wie viel hat die andere Person gerade zu tun, wie sehr ist die andere Person belastet. Teilweise auch so Sachen wie Essen, Schlafen. Also ich würde gar nicht sagen, dass es immer wieder neu
zu bewerten, je nachdem, in welcher Situation
genau
die oder der Borderline-Erkrankte gerade ist, dass du weißt, okay, jetzt sollte ich das eigentlich gar nicht ansprechen.
Ja, das, was ich halt mitbekommen habe, ist so dieses, die Person ist so stark in ihrer eigenen Wahrnehmung, dass sie gar nicht die andere Wahrnehmung so richtig nachvollziehen kann. Also das ist, geht immer, diese Selbstbezogenheit hört nicht auf und das auch in solchen Momenten nicht. Das macht es einem schwierig, weil man dann teilweise auch nur gewisse Sachen klären kann, andere, die vielleicht heikel wären, das funktioniert dann weniger.
Und du hattest ja jetzt vorhin auch mal kurz darüber berichtet, dass eben ja auch Außenstehende sowas mitbekommen können, natürlich bei der Arbeit oder wie auch immer. Und was denkst du, sind denn so typische Missverständnisse, die eben Außenstehende über Borderline-Erkrankte haben?
Ja, vielleicht, dass es so den Typen gibt, also den Stereotypen.
Mhm.
So, der sieht dann so aus, witzig, ist irgendwie, weint, dann lacht er wieder, dann schreit er rum, so. Also emotional, extreme Situationen.
Mhm.
Aber da gibt es auch erstmal abgeschwächte Varianten. Und es äußert sich halt auch bei allen unterschiedlich. Nicht alle ritzen sich oder tun sich, weiß ich nicht, schneiden sich irgendwas auf. Das muss gar nicht sein. Also emotional, das ist, ich habe manchmal das Gefühl, man hat so eine Lieblingsemotion und die geht man dann rein und bei dem einen ist es dann vielleicht die Wut und bei dem anderen ist es die Traurigkeit. Und was ich halt für mich so erkannt habe, ist, dass darunter eigentlich immer die Angst liegt. Also egal, ob das jetzt das obere Gefühl irgendwie Tobsuchtsanfall ist und der Ärger darüber über irgendein Missgeschick, über das eigene Missgeschick auch noch, oder ob das irgendwie der weiß ich nicht, der Heulanfall ist, weil man seinen eigenen Ansprüchen gar nicht genügt und sich das dann so äußert. Also die Angst darunter ist immer, dass ich bin nicht gut genug und ich habe Angst, weil ich nicht gut genug bin, dass ich verlassen werde.
Und wie würdest du jetzt aber sagen, weil du hattest ja tatsächlich in deinem Leben schon einige Borderline-Erkrankte kennengelernt, mit denen zu tun, Familie, Freunde, Partner und alles Mögliche. Aber
Kollegen, genau.
Genau.
Ja.
Aber wie würdest du sagen, erkennt man das Weil es ist ja ein Unterschied, ob ich jetzt eine Person kennenlerne und sage, ja, okay, die Person ist gerade einfach extrem traurig. Kann ja sein. Aber wie könnte ich jetzt das zum Beispiel erkennen, dass die Person dieses Problem hat?
Ja, auch spannende Frage vor allem, weil ich hatte ja schon eingangs gesagt, für mich ist das irgendwie normal. Und ich sehe das irgendwie so ziemlich schnell oder meine es zu sehen.
Ja, weil du damit quasi auch aufgewachsen bist, ne?
Genau, ja. Ja, aber ich weiß nicht, ich würde vielleicht ist es so, dass man die Empfindsamkeit sieht und auch spürt bei der Person und dass die Person ein wahnsinnig tiefsinniges Erleben hat von ihrer Umwelt, von Personen. Dass es super viele Nuancen gibt von Emotionen, dass es nicht traurig ist, sondern meistens ist es so, dass die Person das sehr gut beschreiben kann und man auch die Unterschiede erkennt. Also traurig kann es sein, aber es ist dann vielleicht auch ein bisschen extremer als das normale Traurigsein. Ja, und dieses, dass man sich einer Person so öffnen kann. Ich habe das bei wenigen Menschen gesehen, dass es direkt irgendwie klickt und dann kann man aber auch ganz offen über ganz tiefsinnige Sachen sprechen und bei denen habe ich das eben häufiger erlebt, dass die, dadurch, dass sie so tief empfinden, dass sie auch eine gewisse Bereitschaft haben, weil sie sich so nach eigenen Aussagen halt sehr oft einsam und alleine fühlen, dass sie das halt auch suchen und auch wollen und das kann vielleicht überfordern den einen oder anderen, aber so dieses, ja, diese Verbindung suchen, das ist mir auch oft aufgefallen bei den Personen.
Das finde ich aber jetzt voll spannend, weil das hätte ich irgendwie jetzt nicht gedacht. Weißt du, weil man irgendwie dieses Hoch und Tief hat und man irgendwie dann glaubt, ja okay, die Person hat jetzt gerade diesen Wutanfall und dann vielleicht in der nächsten Sekunde ist wieder alles okay oder genau, was, ja. So. Aber dass dann die Person eigentlich nicht fähig ist, vielleicht das zu reflektieren. Deswegen finde ich es spannend, dass du gerade sagst, doch, die sind eigentlich sehr dem doch irgendwie bewusst. Und immer finde ich es auch spannend, weil das so kontrovers ist zu dem, ich bin mir meine eigenen Gefühle so sehr bewusst, aber halt überhaupt nicht meinem Gegenüber, was ich damit jetzt sozusagen auch anrichten kann.
Genau, ja. Das kommt auch dazu.
Ja, ich glaube, das beißt sich so auch ein bisschen mit unseren Erfahrungen, auch mit unseren Krankheitsbildern, weil wir ja, also wir sagen ja auch immer, bei uns ist dann auch oft oder bei den Themen, die wir jetzt schon besprochen haben, so eine Unsicherheit und eine Angst auch eine Basis, auch zum Teil irrational, was ja vielleicht auch bei einem Borderliner mit der Verlassensangst bei bestimmten Personen, die sich eigentlich loyal gezeigt haben, auch ein bisschen irrationaler ist. Aber ich glaube, wir machen dann eher so die Erfahrung, ja, dass wir uns eigentlich gar nicht sicher sind, wie wir fühlen. Also zum Beispiel bei mir war es ja mit den Panikattacken. Ich wusste, ich habe Panikattacken und ich bin eigentlich vermeintlich auch reflektiert. Aber in der Therapie musste ich erstmal herausfinden, warum fühle ich gerade so oder was fühle ich eigentlich. Und deswegen finde ich es jetzt interessant, dass es halt bei einem Borderliner so sein kann, dass er es eigentlich schon sehr gern versteht und auch drüber reden will, aber es halt nicht regulieren kann.
Genau. Du hattest ja gesagt, nicht rational, ja. Genau, das sind halt komplett emotional. Die sind, also das funktioniert gar nicht. Vor allem, wenn der Trigger schon ist und das Schema ausgelöst, dann funktioniert da gar nichts mehr mit dem Rationalen. Also da muss man die Situation abwarten lassen, sich beruhigen. Das funktioniert auch nicht, weil der Körper dann Kampf- oder Fluchtmodus ist. Also ja. Da kommst du gar nicht mehr in den Verstand rein. Und das merkt man, das kann man sehr gut beobachten. Das, was mir halt immer aufgefallen ist, ist so dieses, die Anerkennung, die suchen so stark nach Anerkennung, auch von außen, dass sie sich, also das ist das, weil ja noch angesprochen wurde, kann man denn glücklich sein auch damit oder wo braucht man denn da Unterstützung? Also man braucht ein stabiles Umfeld, damit diese Anerkennung, damit das nicht überschwappt und damit man dann nicht, weiß ich nicht, risikohaftes Verhalten an den Tag legt, irgendwie mit 200 Motorrad da irgendwo rumfahren muss oder sich viel zu freizügig zeigt und dann irgendwie ja das auf sexuellem Weg versucht. Also es gibt so viel unterschiedliches Verhalten, um das zu kompensieren.
Und würdest du sagen, du hast in der Zeit gelernt, auch deine eigenen Grenzen besser zu setzen? Weil ich stelle mir das auch sehr, sehr schwierig vor, dauerhaft als Vermittler tätig zu sein. Also ich meine, wir sagen ja auch schon scherzhaft über uns beide, wir sind manchmal People-Pleaser. Also ich habe in meiner Familie auch zu oft vermittelt, war immer irgendwie der Fels in der Brandung und habe mich selbst dabei vergessen. Also sagst du, du kannst jetzt gut Grenzen setzen oder nein, du setzt gar keine Grenzen?
Es kommt total drauf an, wie die Person damit umgeht. Es kommt, also es ist eine Frage, wird das von der Person unterstützt, dass man die Grenzen setzt?
Mhm.
Oder fühlt die Person sich übergangen und möchte dann vielleicht selber die Beziehung beenden? Und dadurch ist man natürlich auch in so einem Zugzwang, dass man bei der einen Person vielleicht die Grenzen ganz gut setzen kann, weil man unterstützt wird und die Person das auch anerkennt und auch sieht. Und bei einer anderen kann es schon wieder ganz anders aussehen. Dann, das ist auch momentweise. Es ist teilweise auch, also es ist kein gemeinsamer Nenner, so, sondern es kommt immer drauf an, wie viel hat die Person schon an sich gearbeitet, erkennt die Person das selber als schwierig an, hat sie vielleicht auch schon das Vertrauen gewonnen, dass man dann, nur weil man jetzt eine Grenze setzt, dass es nicht heißt, man schließt jetzt mit der Beziehung ab.
Ja, aber sehr schwierig, dann immer zu handeln und sich irgendwie jeglicher Situation anzupassen. Ich glaube, da braucht man sehr viele Skills.
Man muss sehr viel mitdenken. Oder man kann sehr viel mitdenken, wenn man den Wunsch hat, die Beziehung aufrechtzuerhalten.
Genau. Also ich fand das Gespräch mit dir super interessant und aufschlussreich bisher. Und auch so als letzte Abschlussfrage quasi, gibt es so eine Botschaft, die du unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben würdest oder so als Abschlusswort zusammenfassen zum Thema Borderline als betroffenem Umfeld? Hast du da noch mal was, was du mitgeben möchtest?
Schwierig, nur eine Botschaft.
Musst du gar nicht, kannst auch sagen doch, was du willst, was dir alles, was dir quasi jetzt noch dazu einfällt.
Dann würde ich vielleicht anfangen mit den eigenen Grenzen, dass man die auf jeden Fall erstmal bewusst wahrnimmt und dass man die vielleicht auch setzt für sich, um eine Orientierung zu haben, dass man sich nicht selbst übergeht, ständig im Kontakt. Man aber trotzdem, auch wenn es schwierig ist mit dem Kontakt und vielleicht auch dazu führt, dass man den komplett aufgibt, dass es nicht sein muss, dass man die andere Person deswegen verurteilt. Also, dass man sich bewusst ist, dass es eine Erkrankung ist.
Ja, wie du sagst, weil die Person hat sich das ja nicht ausgesucht.
Genau.
Nicht einfach irgendwie eines Morgens aufgewacht, hat gesagt, ah, cool, ich möchte jetzt irgendwie an Borderline erkranken und macht das halt alles eher unabsichtlich. Aber ich finde auch, das verlangt auch viel eigene Kraft, wie du sagst, auch Sachen nicht persönlich zu nehmen, weil ich finde, wir Menschen tendieren eigentlich immer dazu, Sachen persönlich zu nehmen.
Genau, ja. Also ich habe dadurch auch sehr viel an mir arbeiten dürfen und es hat mich sehr, sehr weit gebracht.
Ja, wir sagen ja auch immer, Arbeit an einen selbst bringt einen immer weiter, auch wenn es hart anstrengend ist.
Ja, komplett. Aber vielen Dank, dass du heute da warst. Ich fand es sehr, sehr schön, das Gespräch. Und danke, dass du dir die Zeit genommen hast und auch so offen und ehrlich warst mit uns.
Danke für die Einladung.
Ja, vielen, vielen Dank, Marie, auch von mir. Ich glaube, unsere Hörer und Hörerinnen hören auch, dass die Folge so ein bisschen ernster ist. Also tatsächlich ist so unser Gewitzel auch mal ein bisschen unter den Tisch gefallen. Aber wir hoffen, dass euch diese Folge natürlich auch Spaß gemacht hat und ihr vielleicht auch jetzt so ein bisschen sensibilisiert seid für das Thema. Und dann hören wir uns nächste Woche. Ciao.
Ciao.
Tschüss. Nice.
Nice.